Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Untersuchung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Wie immer begrüßen euch hier im Nachgang zur Sitzung Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Ausschussvorsitzender, sowie
André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln und Sprecher der Grünen im Untersuchungsausschuss.
Heute geht es weiter mit den Befragungen der Staatsanwaltschaft. Wir blicken zurück auf die 42. Sitzung vom 21. Februar. Und dieses Mal hatten wir zwei Zeugen zu Gast, beide Staatsanwälte. Einmal den Staatsanwalt Knispel, der die Abteilung Staatsschutz in der Staatsanwaltschaft vor 2016 geleitet hat. Und davor der erste Zeuge, der spannendere Zeuge, auf den wir schon lange gewartet haben, beziehungsweise der schon sehr, sehr oft hier im Podcast auch aufgetaucht ist, der Oberstaatsanwalt Fenner. Da werden wir gleich ausführlich drauf eingehen. Es waren zwei spannende Befragungen mit ein paar Gemeinsamkeiten, auch ein paar Unterschieden. Die werden wir jetzt einmal herausarbeiten und wir starten direkt rein. Oberstaatsanwalt Fenner, wer ist denn das, André?
Oberstaatsanwalt Fenner hat die Abteilung Staatsschutz, die Abteilung 231 bei der Staatsanwaltschaft von 2016 bis 2020 geleitet. Er war auch schon mal 2001 bis 2005 selber als Staatsanwalt, als Dezernent in dieser Abteilung und hatte auch zeitweise die stellvertretende Leitung inne gehabt. In seiner Zeit als Abteilungsleiter hat er 25% seiner Zeit aufgewendet für die normale Tätigkeit als Dezernent, also die Fallbearbeitung, hat deswegen auch einzelne Fälle aus unserem Komplex selber betreut und 75% in der Abteilungsleitung verbracht. Der Hauptpunkt, warum er bei uns so oft aufgetaucht ist, sind zwei Sachen. Das eine, das ist viele LKA-Beamte, viele Polizistinnen aus allen Ebenen, vom Kommissariatsleiter bis hoch zum LKA-Chef gab, uns immer wieder darauf hingewiesen haben, in der Zeit, als Staatsanwalt Fenner Leiter der Abteilung 231 war, gab es erhebliche Probleme in der Zusammenarbeit zwischen LKA und Staatsanwaltschaft bei der Aufarbeitung dieses Neukölln-Komplexes. Aber der größere Punkt, warum er in den Medien bekannt geworden ist, er war auch der zuständige Staatsanwalt, dem dann Zuständigkeit entzogen wurde, beziehungsweise die Generalstaatsanwaltschaft hat im August 2020 die Fälle an sich gezogen aus dem Neukölln-Komplex und Staatsanwalt Fenner als Leiter der Abteilung und Staatsanwalt Storm als stellvertretender Leiter der Abteilung wurden in der Folge auch umgesetzt. Was war denn die Grundlage dafür? Wir haben es hier im Podcast zwar nochmal erwähnt, aber weil wir den Zeugen jetzt befragt haben, sollten wir den Sachverhalt, glaube ich, noch einmal schildern.
Im Jahr 2019 fiel nämlich ein Aktenvermerk auf. Da ging es nicht um die Brandstiftung, sondern um einen ganz anderen Fall, in dem einer der Haupttatverdächtigen der Anschlagsserie, nämlich Thilo P., als Zeuge von Herrn Fenner vernommen worden ist. Und dann kam bei der Auswertung eines Handys von ihm ein Chatverlauf zutage, in dem Thilo P., bekannter Rechtsextremist, an einen anderen Rechtsextremist nach dieser Vernehmung bei Herrn Fenner geschrieben hat, man müsse sich da keine Sorgen machen. Der habe angedeutet, er sei auch AfD-Wähler. Das Ganze blieb etwas unentdeckt, beziehungsweise der zuständige Staatsanwalt Storm hat das auch nicht weitergegeben, weder an seinen Vorgesetzten Herr Fenner noch an die Behördenleitung selbst. Und als das die Anwältin der Nebenklage gesehen hat und das publik gemacht hat, dann gab es natürlich entsprechenden Aufruhr und die Generalstaatsanwaltschaft hat dann, um auch jedem Anschein einer Befangenheit vorzubeugen, in den ganzen Neukölln-Komplex an sich gezogen. Das hat aber dann im Folgenden auch dazu geführt, dass die Generalstaatsanwaltschaft alle Fälle aufgerollt hatte. Da hatten wir in der letzten Folge ausführlich dazu berichtet. Und dann auch, was bisher in größeren Delikten wie den Brandstiftungen nicht passiert ist, eine Anklage vorbereitet hat, nämlich genau die Anklage, die jetzt Ende vergangenen Jahres zu einer Verurteilung von zwei Haupttatverdächtigen, nämlich Sebastian T. und dem eben genannten Thilo P. geführt hat.
Bleiben wir erstmal bei genau diesem Sachverhalt, den du gerade beschrieben hast. Es handelt sich um eine Befragung, keine Vernehmung, weil der Thilo P. in dem Fall kein Beschuldigter, sondern ein Zeuge war im März 2017. Da geht es um einen Angriff auf einen AfD-Stand, wo eben Thilo P. auch als Zeuge vor Ort war, weil er an diesem AfD-Wahlkampfstand gestanden hat. Und warum ist er überhaupt von der Staatsanwaltschaft vernommen worden, ist die erste Frage, die sich uns gestellt hat.
Die ist aber relativ einfach zu beantworten. Die Polizei fragt natürlich die Zeugen an, kommen Sie bei uns vorbei, dann nehmen wir das zu Protokoll. Wenn das aber Zeugen oder Zeugin nicht machen, dann kann die Polizei die nicht zur Vorladung zwingen. Ein Staatsanwalt hingegen kann das schon. In diesem Fall war das dann auch von Herrn Fenner veranlasst. Also wurde Thilo P. zur Staatsanwaltschaft gebracht und musste dort aussagen. Eine Aussage, die sich auch auf knapp 2 Stunden bemessen hat, wie wir dem Protokoll entnehmen können. Das aber ehrlicherweise auch mit 2 Seiten relativ dünn war. Also wir wollten vor allem auch wissen, was es in dieser Zeit denn geschehen.
Da hat Herr Fenner dann ausgesagt, es sei in dieser Befragung nur um die körperlichen Auseinandersetzungen rund um den AfD-Wahlkampfstand gegangen, also den eigentlichen Vorfall. Es habe keine Nebengespräche oder Zwischengespräche über politische Positionen, über die sonstige Bewertung von politischer Arbeit oder etwas gegeben, wo es einen Anknüpfungspunkt aus seiner Sicht gegeben hätte für diese Behauptung von Thilo P. Interessant hier, weil er viel geäußert wurde im Zusammenhang mit diesem Vorfall. Das habt ihr vielleicht in den letzten Befragungen auch schon mitbekommen. Naja, da sei ja ein Nazi, der hätte jetzt einen Staatsanwalt bezichtigt und es sei ja auch eine Methode, um quasi seinen Ankläger loszuwerden. Das greift aber nicht ganz, weil das quasi hat es angesprochen. Dieser Chatverlauf wurde im Rahmen der Beschlagnahmung von einem Handy nach einer Hausdurchsuchung festgestellt, auch erst mit 2 Jahren Verzögerung, Ende 2018 und ist dann 2019 eben ausgewertet und in den Aktenvermerk gegossen worden. Das ist jetzt nicht der Ort, an einen anderen AfD da diese Informationen zu streuen, wo man einen Staatsanwalt wirklich öffentlich bezichtigen kann, um eine mögliche Befangenheit oder dann gar den Wechsel eines Staatsanwalts zu erreichen.
Ich versetze mich auch mal zurück in die Sitzung. Herr Fenner war ganz ruhig, sehr sachlich, hat nur über den Fall geredet und dass das eine ganz normale Vernehmung war. Dann stellt sich aber die Frage, wie kann denn dann überhaupt dieser Eindruck entstehen, dass ein Staatsanwalt auf der Seite von Herrn P., der AfD, wie auch immer stand. Also da hat einfach nicht zusammengepasst, die Schilderung, die Herr Fenner uns im Ausschuss gegeben hat und dem Verlauf des Chats, den wir in den Akten auch vorliegen haben.
Dem werden wir noch in weiteren Befragungen nachgehen. Ich würde mich dann einmal nochmal, bevor wir uns den anderen Bereichen zuwenden. Du hast eben schon angesprochen, Anfang 2019 ist das sowohl beim LKA in der BAO Fokus damals zur Kenntnis gelangt, als auch dem Staatsanwalt Storm zur Kenntnis gelangt. Ich glaube, wir haben aus den bisherigen Befragungen schon relativ eindeutig festgestellt, dass es ein Versäumnis auf beiden Seiten, sowohl bei Polizei als auch bei Staatsanwaltschaft, weil das dieser Vorwurf der Befangenheit, der hier im Raum stand, oder der Hinweis aus diesem Chat, dass eine Befangenheit vorliegen könnte, dass der nicht an leitende Beamte gegangen ist, also weder im LKA, an den Staatsschutzleitung und dann den LKA-Leiter, noch bei der Staatsanwaltschaft an jemanden, der über Herrn Fenner stand, weil das akute Problem natürlich war, der direkte Vorgesetzte von Staatsanwalt Storm war der Oberstaatsanwalt Fenner. Der hatte selber in der Befragung gesagt, naja, also er hätte es sehr richtig gefunden, darüber eine Meldung zu erstellen und darüber den Vorgesetzten zu informieren. Aber natürlich sei er als derjenige, der in dieser Nachricht auftaucht, nicht derjenige, den man passenderweise informieren würde, sondern da hätte Herr Storm schon nochmal eine Ebene drüber gehen müssen. Die Hauptabteilungsleitung war seinerzeit unbesetzt, sodass wahrscheinlich sogar der leitende Oberstaatsanwalt Raupach, den wir ja auch hier schon befragt haben, als Leiter der Staatsanwaltschaft, der geeignete Ansprechpartner gewesen wäre.
Nun ist es dann passiert, wie wir es ja auch schon geschildert haben. Die Generalstaatsanwaltschaft ist eingeschritten, hat die Fälle zu sich gezogen und wir hatten auch hier ja schon berichtet, dass es dann im Anschluss die Gespräche zwischen dem leitenden Oberstaatsanwalt gab und eben den 2 betroffenen Staatsanwälten. Und Herr Fenner hat gesagt, dass auf der einen Seite auch die öffentliche Diskussion um diesen Sachverhalt für ihn sehr ehrverletzend war oder er das so wahrgenommen hat und auch die Presseberichterstattung in dieser Hinsicht nicht als fair tituliert hat. Aber er hat auch gesagt, mir war sofort klar, dass ich umgesetzt werde und er habe sogar ein gewisses Verständnis dafür. Da erinnere ich mich auch an die Aussagen von vorherigen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die da doch auch geschildert hätten, dass da deutlich mehr Unmut vorhanden gewesen ist, als das jetzt zumindest aus meiner Betrachtung in dieser Sitzung uns gegenüber von Oberstaatsanwalt Fenner kommuniziert worden ist.
Ja, und dann haben wir nachdem wir, sagen wir mal, den Umstand der Umsetzung und auch des Ansichtsziehens durch die Generalstaatsanwaltschaft bearbeitet hatten, haben wir uns nochmal der eigentlichen Tätigkeit zugewendet, weil 4 Jahre lang war er Leiter des Staatsschutzes, die den wesentlichen Teil der Serie abbilden. Und es gab beispielsweise von der Kommission Neukölln erhebliche Kritik an der Abteilung 231. Dort wurde im Zusammenhang mit den Brandanschlägen auf Ferhat Kocak und den Buchhändler, die jetzt ja gerade zu einer Verurteilung geführt haben, bei der ersten Beantragung des Haftbefehls direkt nach der Tat, auch damals schon gegen Sebastian T. und Thilo P., von der Kommission Neukölln geurteilt. In der Antragstellung durch die Staatsanwaltschaft wurde der Seriencharakter völlig unterbelichtet. Dadurch wurde viel zu wenig herausgestellt, dass es sich nicht um eine isolierte Tat und einen isolierten Tatverdacht handelt, sondern eben eine Herleitung in der Terrorisierung politischer Gegner in Südneukölln herrschte. Und hat auch an vielen anderen Stellen die staatsanwaltschaftliche Arbeit doch erheblich kritisiert. Hier konnte Oberstaatsanwalt Fenner nie, außer dass er sagte, ja, diese Kritik versteht er nicht oder diese Kritik war ihm nicht bekannt, hat er uns nie plausibel darlegen können, warum sie beispielsweise nicht die Serienbetrachtung früher und intensiver durchgeführt haben auf Seiten der Staatsanwaltschaft.
Die Begründung dafür war, also bei der Staatsanwalt, ob da jetzt alle Fälle gebündelt werden oder nicht, das sei nicht wirklich relevant. Relevant sei für die Effizienz des Verfahrens, dass bei der Polizei die Fälle in einer Abteilung im LKA bearbeitet werden. Also bei der Staatsanwaltschaft könne es dadurch ja auch praktisch gar keine Versäumnisse geben. Aber ich fand auch da einige Aussagen durchaus widersprüchlich. Er hat zwar auch geschildert, dass er gerade auch zu Beginn seiner Zeit als Abteilungsleiter versucht hat, den Kontakt zur Polizei zu intensivieren und es dort wohl auch ganz viele Gespräche und immer wieder Kontakte gab, was wir dann auch mal mit einer Kritik konfrontiert haben. Da kamen dann doch recht interessante Aussagen, und zwar mit der Kritik des Kriminalkommissars Einsiedel, dem Leiter der EG Resin, also der Vorläuferorganisation der BAO Focus. Und zu Herr Einsiedel kam dann einfach die Antwort, also von der Kritik wüsste man ohnehin nichts und er verbinde mit ihm auch überhaupt kein Gesicht.
Ja, das ist aus unserer Sicht schon ein bisschen verwunderlich, weil wir sind jetzt hier in der 42. Sitzung und ich gebe zu, ich würde nicht jeden der Zeuginnen und der Zeugen auf der Straße wiedererkennen. Aber wenn es eine markante Person, insbesondere von den Polizeizeugen gab, dann war es eben der Leiter der EG Resin, Herr Einsiedel. Und sowohl im Auftritt als auch in der Person schon. Und der hat damals eine so zentrale Rolle in diesem Neukölln-Komplex gespielt, weil er eben die damalige Ermittlungsgruppe geleitet hat, dass es aus unserer Sicht schwer vorstellbar ist, dass er nie persönlich auf Herrn Fenner getroffen ist. Das hat er ja auch anders ausgesagt bei uns im Ausschuss, sondern hat von mehreren Unterredungen mit Herrn Fenner gesprochen, als dass er da nicht erinnerlich wäre.
Dann wurde auch gleich wieder ein bisschen zurückgerudert. Naja, das könne schon sein, dass man mit dem manchmal in Kontakt gewesen sei. Man hätte aber eben nur kein Gesicht vor Augen. Aber das war nicht der einzige Widerspruch, also die Frage der Einhandbearbeitung. Da hatten wir ja auch die Ansage des leitenden Oberstaatsanwaltes Raupach, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich nachdem auch die Brandanschläge sich intensiviert hatten, eben diese Einhandbearbeitung angeordnet hätte. Aber auch davon wusste Herr Fenner nichts.
Nein, das war ihm nicht bekannt. Er hätte zu keinem Zeitpunkt eine Änderung der Bearbeitung und der Aufteilung der Bearbeitung in der Abteilung 231 gegeben. Unsere dauerhaften Zuhörerinnen wissen das noch aus der Serie davor. Herr Storm hat die wesentlichen Bekanntfälle, das sind insbesondere jetzt die auch zur Anklage gebrachten Brandstiftungen, bearbeitet und alle weiteren Fälle waren aber auf die ganze Abteilung 231 verteilt. Das sei bis zum Ende seiner Tätigkeit dort im August 2020, als die Fälle ja dann auch an die Generalstaatsanwaltschaft gezogen wurden, nicht geändert worden. Aber es gab noch eine zweite Kritik, an die er sich nicht erinnern konnte. Das hat nämlich genau mit dieser Umsetzung dann im Jahr 2020 zu tun, wo Herr Raupach in einem Vermerk neben der Tatsache der im Raum stehenden Befangenheit und des Vorgangs dazu auch anführt, dass nach einem Gespräch mit Herrn Steyhoff klar geworden ist, dass das Verhältnis zwischen Herrn Fenner und dem Staatsschutz, also dem LKA 5, so zerrüttet ist, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist, weil das Vertrauensverhältnis beschädigt ist. Auch dadurch, dass es bei Maßnahmen immer wieder zu Differenzen gekommen ist, ob die angeordnet werden sollen, ob Beschlüsse erwirkt werden sollen etc. Und in dem Vermerk von Herrn Rauper steht auch ganz klar drin, dass er das im Gespräch mit Oberstaatsanwalt Fenner thematisiert hat.
Das könne gar nicht sein. Das sei auch alles ganz, ganz anders gemeint und wäre gar nicht Thema gewesen, wo wir nur fragen konnten. Also wir haben es schwarz auf weiß, dass das in einem offiziellen Behördenschreiben anders thematisiert worden ist. Also halte ich es doch für etwas unschlüssig, dass die Frage der Kooperation zwischen Staatsschutz und Staatsanwaltschaft an keiner Stelle so präsent gewesen sei, dass man solche Erinnerungslücken an einer Stelle rechtfertigen könnte.
Und auch insgesamt, das habe ich eben schon mal angeführt, hat er immer wieder betont, ja, er kenne keine Kritik von Seiten des LKA, die sei an ihn nicht herangetragen worden. Und auch insbesondere könne er sich nicht erklären, warum sowohl Herr Einsiedel ausgesagt hat, er konnte nur zu Herrn Storm gehen, wenn Herr Fenner nicht anwesend war in der Staatsanwaltschaft, oder er wusste, dass er mit Herrn Storm Dinge erörtern kann, aber Herr Fenner da nochmal eine ganz andere Meinung dazu bezieht. Auch die verschiedenen Aussagen, dass das eben auf die Staatsanwaltschaft und namentlich Herrn Fenner zugegangen wurde, um Kritik zu äußern an der Zusammenarbeit mit der Polizei, das war ihm alles nicht erinnerlich. Und das haben wir ja nicht nur von einem Zeugen gehört, sondern das haben wir in Reihe von Polizeizeugen gehört.
Wir hatten ja auch diesen Vorfall, der so bildlich wie aussagekräftig ist, dass ein LKA-Beamter eben mit zwei Kartons in die Staatsanwaltschaft gekommen ist, die Herr Fenner oder der Geschäftsstelle, wie auch immer, das können wir bisher noch nicht wirklich nachvollziehen, aber auf jeden Fall Kisten mit Akten in die Staatsanwaltschaft gebracht hat. Das gehört zusammen. Bearbeitet und all diese Fälle wurden im Nachgang dann auseinandergezogen. Und da wollten wir auch mal wissen, wie hat Herr Fenner das dann wahrgenommen? Wusste er dann von dem Sachverhalt, dass da Kisten in die Staatsanwaltschaft kommen und die dann einfach auf alle möglichen Dezernenten verteilt werden, anstatt eben zusammen in einer Einhandbearbeitung zumindest als Miniserie oder eben als Teil einer Serie betrachtet werden sollen?
Ja, er konnte sich daran erinnern, dass mal Kisten geliefert wurden. Ob das jetzt der gleiche Vorfall war, der uns in der vorherigen Aussage präsentiert wurde, das ließ sich jetzt nicht aufklären. Aber er konnte sich erinnern, dass sowas passiert sei, aber er habe dann keine weitere Rücksprache mit der Polizei gehalten. Das sei zwar ein bisschen ungewöhnliches Vorgehen, aber er hat dann einfach ganz normal die Fälle verteilt und es sei ja klar gewesen, ganz offensichtlich, dadurch, dass man die Fälle dahinstellt, dass man eine Bearbeitung wünscht und der sei man dann nachgekommen als Staatsanwaltschaft.
Also auf der einen Seite hat man ein bisschen auch eine Beschwerde über das Vorgehen herausgehört, da das eher unüblich sei, dass man da kistenweise Sachen in das Geschäftszimmer des Staatsanwalts bringt. Aber dann, obwohl er selbst sagt, dass das kein alltäglicher Vorgang ist, sich dann auch keine weitere Mühe gemacht hat, da vielleicht auch mal in einer Rückfrage zu klären, was das denn solle. Also durchaus etwas komisch. Wir hatten an der Stelle aber eben genau diese sehr klare Kritik von der Polizei, dass man das hätte zusammen bearbeiten sollen oder dass zumindest das Ziel war, warum man mit einem Karton gebündelter Akten zur Staatsanwaltschaft geht.
Kurz und gut, ich muss sagen, mich haben die Befragung jetzt nicht zufrieden zurückgelassen, was die Frage der ganzen Kritik der Polizei an der Zusammenarbeit sowohl im Detail als auch in der großen Linie angeht. Da hat er aus meiner Sicht keine überzeugenden Antworten uns liefern können und das bloße Abstreiten, dass es Kritik gab, hat es jetzt auch nicht besonders überzeugend gemacht, weil das haben wir jetzt schon so oft gehört, dass es diese Kritik gab. Das hat mich nicht überzeugt und bin gespannt, wie wir damit dann im Abschlussbericht umgehen mit diesen Fragestellungen.
Vielleicht eine Gemeinsamkeit, die sowohl dieser Leiter als auch der vorhergehende Leiter, unser nächster Zeuge, Oberstaatsanwalt Knispel, gemeinsam hatten. Mit dem Blick auf die Bekämpfung von Rechtsextremismus haben sie aus ihren persönlichen Erfahrungen Fälle geschildert, wo sie sehr aktiv waren und wo sie auch zu Anklagen oder Verurteilungen gekommen sind. Gleichzeitig gab es auch Kommentare, die fand ich doch zumindest recht interessant. Zum Beispiel bei Herrn Fenner hat man rausgehört, dass es Kritik gab, dass man ja auch in der Abteilung rechte Graffitis bearbeite, obwohl das ja auch teilweise dann die Aufgabe anderer Abteilungen sei, da das ja dann irgendwie nur Sachbeschädigungen wären und nicht unbedingt ja jede Schmiererei gleich ein rechtsextremistisches Motiv sei. So Hakenkreuze in die Gegend schmieren, das könne man ja auch aus anderen Gründen machen, wo ich schon auch denke, dass eine Hakenkreuzschmiererei ja trotzdem ein Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen ist und durchaus plausibel ist, warum solche Fälle auch bei einer Staatsanwaltschaft, die für den Staatsschutz zuständig ist, bearbeitet werden. Vielleicht kommen wir damit auch gleich zum nächsten Zeugen, eben dem Oberstaatsanwalt, der davor tätig war und auch der hatte solche Aussagen parat. Dort hatten wir nämlich die gleiche Geschichte. Da ging es dann um das Zeigen des Hitlergrußes, das ja auch nicht immer unbedingt politisch motiviert ist, ja, aber eben trotzdem auch ein Verwenden verfassungsfeindlicher Symboliken ist. Also auch da eigentlich ziemlich gut in der für Rechtsextremismus zuständigen Staatsanwaltschaft ist und vielleicht auch dort mit voller Intensität bearbeitet werden sollte, auch wenn sich herausstellt, dass das vielleicht nicht eine rechte Motivation ist, aber vielleicht doch einen Bezug zum Rechtsextremismus gegeben ist.
Ja, ehrlich gesagt, symptomatisch für die Befragung von Herrn Knispel waren schon die ersten 2 Minuten. Da ging es um seine Karriere bei der Staatsanwaltschaft. Der hat erstmal festgestellt, er wisse gar nicht so genau, warum er eigentlich von uns geladen sei. Und er könne ja zum Untersuchungsgegenstand nicht viel beitragen. Dann hat er seinen Karriereverlauf bei der Staatsanwaltschaft vorgetragen, hat auch erwähnt, dass er in den 90er, Anfang der 90er Jahre in der Staatsschutzabteilung tätig war.
Ein großes Faible auch für Kapitalverbrechen, also Mord, Totschlag und so weiter. Aber einen Zeitraum hat er irgendwie ausgelassen.
Ja, die ist ja die Jahre 2011 bis 2016 Leiter der Staatsschutzabteilung war. Und das natürlich auch der Grund war, warum wir ihn vor diesen Untersuchungsausschuss geladen haben, weil auch das 5 sehr relevante Jahre in unserem Untersuchungszeitraum sind, in denen es ebenfalls Kritik an der Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft gab von Seiten der Polizei. Nicht so stark wie bei Herrn Fenner, da haben einige doch deutliche Unterschiede gemacht, aber naheliegenderweise war er deswegen vorgeladen. Und dass er diesen Zeitraum am Anfang nicht erwähnt hat und dann sagte, ach ja, das hatte er jetzt natürlich nicht absichtlich vergessen, war irgendwie schon ein bisschen stilbildend für die nächsten 1,5 Stunden Befragung.
Definitiv. Sagen wir mal so, es war ziemlich zäh und wir haben vor allem viele Allgemeinplätze zu hören bekommen. Also einmal wurde schon auch gesagt, naja, Probleme sieht er da im Rückblick keine, auch dass die Arbeit uneingeschränkt möglich gewesen sei, dass man dadurch nicht beeinträchtigt gewesen wäre, keine größeren Mängel, keine Probleme mit der Kommunikation mit der Polizei. All das seien Gegenstände, die ihm nicht mehr erinnerlich sind oder die ihm präsent sind oder dass es die jemals gegeben hätte. Also auch hier eine fast desinteressierte Schilderung über die Arbeit in der Staatsschutzabteilung. Das ist eigentlich auch ganz interessant, denn Herr Knispel hat auch hier ähnlich wie der erste Zeuge sehr sachlich und ruhig vorgetragen und mehr oder weniger nur die Rechtslage und den Status quo wiedergegeben. Aber gleichzeitig ist er ja auch noch an anderen Stellen durchaus aktiv gewesen in den letzten Jahren.
Denn er hat parallel auch zu seiner Tätigkeit in der Staatsanwaltschaft ein Buch verfasst, was die markige Überschrift Rechtsstaat am Ende hat. Und die Antworten, die er uns gegeben hat, passen nicht ganz dazu. Denn bei allen Fragen zu, stand er genug Personal zur Verfügung, war die Ausstattung denn ausreichend etc., hat er durchaus bestätigt, ja, es stand genug Personal zur Verfügung. Und ja, im Detail gab es immer mal wieder Probleme, aber jetzt nicht grundsätzlicher Natur. Also da passten Buchüberschrift und Aussage bei uns schon mal nicht zusammen. Und was uns natürlich besonders interessiert hat, welche Erinnerungen hat er denn? Was hat er für Fälle bearbeitet? Welche Fälle haben eine besondere Rolle gespielt? In diese Zeit fällt ja unter anderem die Selbstenttarnung des NSU, das zweite NPD-Verbotsverfahren, der nationale Widerstand, die Seite NW Berlin, noch Tätigkeiten der NPD Berlin, Schulhof-CD-Verfahren gegen den damaligen NPD-Vorsitzenden etc. 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 Ich erspare euch jetzt hier eine weitere Auflistung. All diese Dinge habe ich im Einzelnen gefragt, habe mich an diesen Einzelfragen entlang gehangelt. Da hat er jedes Mal gesagt, ja, da könne er jetzt nichts zu sagen. Daran erinnere er sich jetzt nicht an diesen konkreten Fall. Und so weit ins Detail könne er auch nicht gehen. Dann habe ich ihn gefragt, naja, an welche wesentlichen Fälle oder Entwicklungen in der rechtsextremen Szene, die in ihrer Zeit relevant waren, in ganz Berlin, erinnern Sie sich denn? Ja, so allgemein könne er das auch nicht beantworten. Da müsste ich ihm jetzt schon konkrete Fragen stellen.
und zu Neukölln in Gänze, dass es dort ein Netzwerk oder eine starke Gruppierung gab an gewaltbereiten Rechtsextremisten, habe er natürlich auch keine Kenntnisse. Wenn er die gehabt hätte, dann hätte man ja auch solche Verfahren wie die Einleitung eines Verfahrens wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung führen können und so weiter und so fort. Also wieder juristische Ausführungen, die hätten sein können, wenn man sich denn an etwas erinnern könnte.
Ja, das schöne Gegensatz war, dass in seiner Zeit im Staatsschutz in den 90ern, da konnte er uns aufzählen, gegen welche Personen er Verfahren geführt hat, bis hin zu einer Hausdurchsuchung, die er geführt hat, die er mit konkreter Adresse angegeben hat, was auch der Gegenstand dieser Hausdurchsuchung war. Das hat es ehrlich gesagt für mich wenig glaubhaft gemacht, dass er sich an die Jahre 2011 bis 2016 so gar nicht erinnert. Also wirklich, wir haben hier ja schon oft darüber geredet, über Erinnerungslücken, auch im Verfassungsschutz war das ein regelmäßiges Thema. Aber dieser Zeuge konnte uns kein einziges Verfahren und keine einzige wirklichen Sachverhalt zum Neukölln-Komplex beantworten.
Und auch interessant, dass er mit all dem auch gar nicht wirklich befasst gewesen sei und sich auch gar nicht mehr erinnere. Der gleiche Herr war als Sachverständiger mal im Rechtsausschuss geladen, nämlich in seiner Funktion als Vertreter des Verbands der Berliner Staatsanwälte. Und dort hat er nämlich genau zu dem Vorgang das An sich ziehen der Serie an die Generalstaatsanwaltschaft Stellung genommen. Also er hatte eine Funktion, in der er zu dem Sachverhalt sich geäußert hat. Und als wir dann nochmal gefragt hatten, ja, dann müssen Sie ja darüber Kenntnis gehabt haben oder eine Grundlage zu ihrer Bewertung, dann kam nur recht spärlich zurück, dass es ihm darum ging, dass dieser Anschein bzw. die Gefahr der Besorgnis, der Befangenheit, die dann letztendlich auch zur Heranziehung an die Generalstaatsanwaltschaft als Begründung gedient hat, dass die unjuristisch sei. Also auch hier deutlich abgerüstet zu dem Auftritt damals im Rechtsausschuss hier im Berliner Abgeordnetenhaus.
Ja, dann ging es nochmal um die Frage, an welche Verfahren er sich denn erinnere. Da hat er dann ausgeführt, ja, in Details, da ging es immer nicht, aber wo er sich sicher sei, sie hätten ja tausende Verfahren gehabt, deswegen sei es jetzt schwierig, hier sich an die Einzelnen zu erinnern, aber die Staatsanwaltschaft habe schon immer alles richtig gemacht. Das könne er ausschließen, dass in der Zeit Fehler passiert sind.
Also ich mache mir auch immer Notizen nebenher in den Sitzungen, damit wir auch im Nachgang noch einigermaßen wissen, worüber wir geredet haben, was die Schwerpunkte waren. Und ich muss sagen, bei diesem Zeugen, ich glaube, so wenig habe ich noch nie mitgeschrieben. Es reicht alles ganz entspannt mit viel Platz auf ein DIN A4 Blatt. Und meine letzte Notiz auf diesem Blatt ist einfach nur noch André, Platz der Kragen, weil der Zeuge nicht sagen kann, was erinnerlich ist.
Und er hat dann darauf verwiesen, deswegen ist mir der Kragen geplatzt, es sei ja alles so lange her, es sei ja völlig normal, dass er sich erinnert. Nur wir haben einen anderen Staatsanwalt, Staatsanwalt Winkler, vor zwei Sitzungen gehabt, der zur gleichen Zeit im Staatsschutz tätig war, der uns detailliert die Fälle beschreiben konnte und detailliert in die einzelnen Verfahren gehen konnte. Also hängt bei weitem nicht mit dem Zeitablauf zusammen, sondern hier saß ein Staatsanwalt vor uns, der einfach aus meiner Sicht unwillig war, uns Auskunft zu geben. Und das hat dazu geführt, dass mir dann auch mal der Kragen geplatzt ist.
Ja, kann ich auch verstehen, wenn man sich an 5 Jahre seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter im Staatsschutz mehr oder weniger gar nicht mehr erinnert. Und damit vielleicht einfach mit dem Blick auf die nächste Sitzung. Es geht weiter mit der staatsanwaltschaftlichen Befragung. Wir haben aber nächstes Mal ein etwas diverseres Bild, was die Zeuginnen und Zeugen angeht, nämlich in der 43. Sitzung am 7. März geht es erstmal los. Das wird die Vernehmung am Vormittag von Generalstaatsanwältin Koppers, die damals eben 2020 auch die Entscheidung getroffen hat, dass die Verfahren an die Generalstaatsanwaltschaft gezogen werden.
Dann geht's weiter mit Herrn Staatsanwalt Jaschke, der ist nicht aus der Berliner, sondern aus der Brandenburger Staatsanwaltschaft und hat da Verfahren betreut rund um die EG Stein, eine eigene Ermittlungsgruppe beim LKA Brandenburg, die im Jahr 2012 tätig war. Da geht's um landesübergreifend, also sowohl in Berlin als auch Brandenburg verübte Taten, die teilweise in derselben Nacht verübt wurden, wo also eine einheitliche Täterschaft vermutet wurde. Und da wollen wir ihn zu dieser Tätigkeit befragen. Fragen.
Abschließend werden wir dann noch zwei Zeuginnen aus dem Bereich der Datenschutzbeauftragten des Landes Berlin haben, nämlich die ehemalige Datenschutzbeauftragte Smolczyk sowie die Mitarbeiterin Frau Schönfeld, denn die beiden haben in den jährlichen Berichten der Datenschutzbeauftragten immer wieder auch die Polizei kritisiert für den Umgang mit möglicherweise illegalen Datenabfragen durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Wir wissen, auch das war ein Thema, da möglicherweise auch über Polizeicomputer Daten von Betroffenen möglicherweise in die rechtsextreme Szene abgeflossen sind. Da fragen wir mal nach, wie denn da die Perspektive aus Sicht der Datenschutzleute oder der Verantwortlichen im Bereich des Datenschutzes für das Land Berlin gewesen ist und wie da auch die Kommunikation und Absprachen mit der Polizei waren.
Ihr merkt schon, wir nähern uns jetzt langsam dem Ende des Bereiches Staatsanwaltschaft. Wir werden in der Folgesitzung dann am 21. März auch nochmal zwei Zeugen aus dem Bereich hören, aber uns dann so langsam aber sicher auch dem Ende der Befragung von Zeuginnen, zumindest der großen Befragung von Zeuginnen, nähern. Das wird bis zum kurz vor der Sommerpause wird das noch weitergehen, was immer bedeutet, wir werden jetzt viel nochmal Zeuginnen hören, die wir aus irgendwelchen Gründen seinerzeit nicht befragen konnten, die wir auslassen mussten in früheren Terminen. Die werden wir jetzt nochmal nachladen, werden die politischen Leitungen hören, aber wir werden uns auch nochmal mit dem Bereich der Straf- und Disziplinarverfahren gegen einzelne Polizisten, die ja auch Teil unseres Untersuchungsausschusses sind, zuwenden und werden dann eben bis zu unserer letzten Sitzung vor der Sommerpause, ich glaube, es ist der 4. Juli, werden wir noch weiter Zeuginnen befragen.
Das heißt, es gibt noch einige Folgen in diesem Jahr zu hören. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Wir berichten nach der nächsten, der 43. Sitzung, wie gewohnt hier im Update zum Neukölln-Komplex und sagen für heute erstmal auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.